Ich möchte hinführend zur Predigt einige Verse aus Psalm 88 lesen. Diese Verse drücken die Gemütslage eines schwer angefochtenen, dem Tode nahen Menschen aus. Wir können davon ausgehen, dass Jona sich in einer solchen Gemütslage befunden hat. Ich lese ab Vers 2. O Herr, du Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige dein Ohr zu meinem Flehen, denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm und du bedrängst mich mit allen deinen Wogen. Du hast meine Bekannten von mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht heraus. Mein Auge ist verschmachtet vor Elend. Ich rufe dich, Herr, täglich an. Strecke meine Hände aus nach dir. Soweit Gottes Wort, Psalm 88, Verse 2 bis 9.
Es freut mich sehr, wieder heute hier sein zu dürfen, um euch auch Christus in der Predigt darzureichen, um auch geistliche Nahrung weiterzugeben. Und ich bringe zuerst noch ganz liebe Grüße natürlich auch mit von der Presbyterianischen Gemeinde Zürich, wo auch Florian Weiken der Hauptpfarrer ist und ich bin dort als Pfarrer in Ausbildung tätig. Wir lassen euch alle ganz herzlich grüßen. Nun Ende Februar habe ich in Jona Kapitel 1 oder über Jona Kapitel 1 gepredigt und heute fahren wir weiter in Jona Kapitel 2. Ihr dürft also gerne eure Bibeln aufschlagen. Jona Kapitel 2. Ein Prophet aus dem Alten Testament, versteckt zwischen den vielen kleinen Propheten. Und dann das zweite Kapitel. Bevor wir das Wort Gottes hören, möchte ich nochmals kurz beten. Herr Jesus Christus, du hast versprochen, während dem Abendmahl hast du deinen Jüngern gesagt, dass wenn wir um etwas bitten in deinem Namen, dass du es tun wirst und tun willst. Und so wollen wir dich anflehen und bitten, dass du uns hilfst bei dieser Predigt, beim Lesen, beim Hören, beim Auslegen, beim Verstehen, aber auch beim Anwenden im Alltag, dass wir das tun, was du uns weitergibst und dass du uns, Herr, durch deinen Geist und durch dein Wort geistlich nährst und am inneren Menschen stärkst, und dass wir all das auch zu deiner Ehre tun. Und wir beten das in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Hört das Wort Gottes aus Jona, Kapitel 2. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade, ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, und der spie Jona ans Land. Und das letzte Mal, liebe Geschwister, haben wir uns mit Kapitel 1 offensichtlich befasst. Und dort haben wir gesehen, wie Gott dem Jona den Auftrag gegeben hat, nach Ninive zu gehen und sie zur Buße, um ihnen zu predigen, dass sie umkehren sollen. Und Jona hat diesen Auftrag nicht wahrgenommen. Gott wollte sich eigentlich über diese Heiden in Ninive erbarmen, aber Jona nicht wirklich. Jona hatte eigentlich wie so einen Hass fast schon gegen diese Heiden und ist darum weggeflohen vor dem Auftrag Gottes. Und wie es auch im Text heißt, Kapitel 1, vor dem Angesicht Gottes ist er geflohen. Er hat ein Schiff genommen und ist weit ins Mittelmeer, Richtung Spanien wahrscheinlich, gereist, um möglichst weit weg von Ninive eben zu gehen, um möglichst eben auch von Gott wegzugehen. Aber Gott ist ihm nachgegangen und die Situation ist dann so herausgekommen, dass am Schluss Jona von den Schiffsleuten über Bord geworfen wurde. Denn Jona war das Problem, darum ist der Sturm gekommen und die Schiffsleute haben dann entschieden, im Anfliehen auf den Herrn Jona eben über Bord zu werfen. Weil Jona hat das selbst gesagt, werft mich über Bord, weil er genau wusste, dass er das Problem in der Situation war. Und man könnte nun meinen, wenn Jona da im Meer hinuntersinkt, dass die Geschichte nun beendet ist. Kapitel 1, Buchschluss, Ende. Aber Gott hat schon längst in seiner Vorsehung einen Fisch losgesandt. Ich finde das faszinierend, eigentlich mal den Gedanken, dass Gott schon wahrscheinlich Stunden zuvor den Fisch losschickt, genau an diesen Ort hin, denn Jona kann ja nicht einfach, kann vielleicht 30, 40 Sekunden unter Wasser die Luft anhalten, aber dann ist er tot. Und Gott hat in seiner Vorsehung diesen Fisch gesandt, sodass die Geschichte eben nicht zu Ende ist, sondern weitergeht. Von diesem Fisch ist auch in Kapitel 2 nun eben die Rede in Vers 1, und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte, und dann auch im Vers 11 am Schluss, und der Herr gebot dem Fisch, und er spie Jona ans Land. Und wir sehen darin eigentlich, wieso, dass dieser Fisch so den Textrahmen bildet von dem Gebet von Jona. Also am Anfang steht der Fisch und am Schluss steht wieder der Fisch. Und dazwischen ist der Inhalt, das Gebet von Jona. Und das zeigt uns natürlich sofort, dass der Fisch gar nicht so wichtig ist in dieser Geschichte. Wir haben ja schnell die Fragen im Kopf, ja, ist das wirklich so geschehen historisch? Wie war das mit dem Fisch? Was für ein Fisch war das? Stimmt das überhaupt? Ist das wissenschaftlich nachweisbar? Und diesen Fragen kann man gut mal nachgehen, auch selber. Aber das ist nicht der Schwerpunkt vom Text, sondern es bildet nur den Rahmen. Und das, was eigentlich im Bauch drin ist von diesem Text, bildlich gesprochen, ist eben das Gebet von Jona. Darum geht es in diesem zweiten Kapitel. Und darum sollen wir zunächst einmal das mit dem Fisch einfach als historische Tatsache glauben, weil auch unser Herr Jesus Christus selbst bezeugt hat, dass diese Geschichte eine Tatsache ist. Er nimmt ja Bezug auf Jona 2 in Matthäus Kapitel 12, Vers 40, wo er zu den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also Christus selbst hat die Geschichte als wahr empfunden und darum sollen auch wir sie glauben. Nun entscheidend, wie schon erwähnt, ist eben das Gebet und nicht der Fisch. Und wenn wir so das Gebet ein wenig studieren oder lesen, darüber nachsinnen, hat man wie so das Gefühl, da springt uns ein Psalm entgegen. So von der Art und Weise, wie der Text geschrieben ist, vom Inhalt her, wir haben nach Psalm 88 schon etwas hören dürfen, ganz ähnliche Strukturen und Gedanken kommen hier uns entgegen. Und Jona als Prophet im 8. Jahrhundert hat natürlich gewisse Psalmen schon gekannt oder hätte kennen sollen als Prophet natürlich. Und es kann sehr gut sein, dass er gewisse Dinge hier auch aufnimmt und einflechtet in seinem Gebet. Wir könnten auch sagen, es ist ein Psalm von Jona. Und wenn man diesen Psalm betrachtet, dann war es ja nicht so, dass Jona im Fischbauch jetzt diesen Psalm oder diesen Text geschrieben hat. Er hat ja nicht Stift und Papier dabei, sondern er macht das rückwirkend. Denn einerseits schreibt er ja davon mehrmals, wie Gott ihn erhört und auch errettet hat. Und er kann nur von Rettung schreiben, wenn er schon gerettet ist, also ab Kapitel 3. Er schreibt es also rückwirkend, darum hat es Elemente der Rettung drin, aber er schreibt nach, wie er ganz konkret in seiner Not gebetet hat, gefleht hat, willig sich auf Gott ausgerichtet hat. Oder aber den auch, eine andere Ebene, die wir sehen, dass Gott ihn auch gedemütigt hat, sodass durch die Demütigung oder Züchtigung, wie man es formulieren will, Jona eben umkehrt und sich auf Gott ausrichtet. Und wenn wir so diese drei Ebenen miteinander verbinden, dann können wir auch einige Aspekte für uns herausnehmen. Oder ganz generell kann gesagt werden, wenn wir die Demütigung durch Gott in unserem Leben annehmen und dadurch dann auch willig werden zu beten und zu Gott zu wenden, dass Gott uns auch dann rettet, dass eben Rettung von dem Herrn kommt. Und das ist auch der Titel dann von der heutigen Predigt, das, was ganz am Schluss vom Text steht, in Vers 10, die Rettung kommt von dem Herrn. Die Rettung kommt von dem Herrn und ich habe drei Punkte hierzu vorbereitet. Der erste Punkt ist Gottes liebevolle Demütigung. Der zweite Punkt wird sein Jonas williges Gebet. Und drittens, Gott errettet Jona. Lasst uns gemeinsam den ersten Punkt betrachten, Gottes liebevolle Demütigung. Nun, im Text sehen wir, dass Gott den Jona in eine schwere Drangsal eigentlich hineinbringt. Jona selbst sagt nämlich oder führt diese Drangsal nämlich auf Gott selbst zurück. Er sagt das in Vers 4, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer. Dann folgen alle diese Dinge, die seine Situation beschreiben. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert. Und er spricht hier natürlich von dem Herrn, von Gott. Und diese Drangsal, die hat nicht erst im zweiten Kapitel begonnen, sondern Gott hat schon vorher begonnen, an Jona zu wirken. Wir sehen das in Kapitel 1, oder haben das gesehen in Kapitel 1, wie Gott es war, der einen starken Wind gebracht hat auf dem Meer, das heißt da ganz explizit, aber der Herr schleuderte einen starken Wind. Das ist nicht einfach so halt passiert, sondern der Herr hat das initiiert, war der Urheber. Oder dann haben die Schiffsleute dort in Kapitel 1 auch ein Los geworfen, um herauszufinden, warum passiert diese Geschichte, und das Los ist auf Jona gefallen. Und die Schiffsleute haben dann gesagt in Vers 14, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel, also eben das Los auch auf Jona fallen zu lassen. Und man hat das Gefühl im ersten Kapitel, Gott geht diesem Jona wirklich nach, weil Jona ist ja am Fliehen. Gott geht ihm nach und er bringt schrittweise eine gewisse Drangsal über Jona. Und in Kapitel 2 intensiviert sich das nun, eben indem er über Bord geworfen wird, verschluckt wird und er jetzt betet. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn. Nun, Gott wollte damit eigentlich dem Jona auch vermitteln, es gibt keinen Ausweg, du kannst noch so weit weggehen und fliehen, wie du willst. Ich werde dich, bildlich gesprochen, gefangen nehmen im Bauch eines Fisches und es gibt keinen Ausweg, du kannst vor mir, dem lebendigen Gott, nicht fliehen. Und Jona hat ja wirklich das so wie als Gefängnis fast schon beschrieben, indem er in Vers 7 sagt, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Also die Tür ist geschlossen, es gibt kein Zurück mehr. Oder dann auch in Vers 3 hat er ja gesagt, aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich. Er hatte wieder das Gefühl, dass er ins Totenreich hineingetreten ist, dass er wie eigentlich ein Toter nun war, auch wenn er noch gelebt hat, aber er hat sich so gefühlt. Also Jona führt diese Drangsal auf Gott selbst zurück. Nun, warum macht das Gott? Warum drangsalisiert Gott diesen Jona so sehr? Oder warum demütigt er Jona? Warum züchtigt er Jona? Weil er Jona hasst und ihn zerstören will? Weil er genug von Jona hat? Weil er versagt hat? Nein, sondern weil Gott Jona liebt. Und das sehen wir auch ganz eindrücklich im Buch Sprüche oder in den Sprüchen Kapitel 3, Vers 11 ganz generell gesagt, heißt es dort, mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und ich denke, dass dieses Prinzip auch bei Jona hier greift, dass Gott aus seiner Liebe heraus diesem Jona nachgeht, eine Drangsal bringt, ihn demütigen will, weil er ihn liebt. Und er will natürlich damit bezwecken, dass Jona umkehrt und nicht in seiner Sünde verharrt, dass er in der Heiligung voranschreitet, dass er sich wieder zu Gott wendet. Das ist das Anliegen von Gott, dass Jonas Herz nicht mehr unwillig ist, sondern Buße tut und dann im Gehorsam auch nach Ninive geht, um ihnen eben auch das Evangelium zu predigen. Wir sehen also, diese Drangsal ist wie so ein Mittel der Demütigung. Eine schwierige Lebenssituation kann oft ein Mittel der Demütigung oder der Züchtigung sein. Nun, warum demütigt Gott auch uns manchmal im Leben? Vielleicht durch eine schwierige Situation. Warum macht Gott das auch mit uns? Nun, es gibt hier zwei Antworten. Die erste Antwort ist, Gott macht dies deshalb, weil wir nicht besser sind als Jona. Weil auch wir oft von Gottes Geboten wegrennen, weil wir oft nicht den Willen Gottes tun wollen. Und wir oft ganz bewusst in einer Sünde verharren. Das ist der erste Grund, weil wir nicht besser sind als Jona. Und der zweite Grund, warum Gott uns auch demütigt, ist, weil Gott auch uns liebt. Weil Gott auch uns liebt, weil Gott dich und mich liebt, wenn wir Kinder Gottes sind. Denn Gott will auch, dass wir in der Heiligung voranschreiten. Dass wir eben nicht einfach stecken bleiben in einer Sünde und damit darin verharren, sondern Gott will, dass wir Christus eben ähnlicher werden, so werden wie sein Sohn. Gott demütigt also uns auch, um unsere Herzen willig für ihn wieder zu machen. Und das ist gewaltig eigentlich zu sehen, dass wenn schwierige Situationen kommen oder wenn wir wirklich auch erkennen, dass Gott jetzt an uns wirkt, dass das wegen seiner Liebe ist zu uns, dass das aus seiner Liebe entspringt und nicht, weil er uns bestrafen oder abknechten will. Gott straft seine Kinder nicht. Denn die Strafe ist auf Christus gelegt worden. Aber trotzdem bringt er manchmal Dinge in unser Leben hinein, um uns wieder auf den Weg zu bringen, als Gedanke der Züchtigung und nicht der Strafe. Das war bei Jona, so ist bei uns oft so und wir sehen, dass Demütigung durch Gott dann wie oftmals so der Anfang ist, der erste Schritt von der Rettung oder der Erlösung aus einer Situation. Wäre Jona nicht gedemütigt worden, der wäre heute noch im Fischbauch, bildlich gesprochen. Er wäre nie zu Gott umgekehrt. Aber Gott hat ihm gezeigt, du musst zu mir umkehren. Verändere dein Herz. Also Demütigung ist oft der Anfang der Rettung, wo wir eben auch wieder willig gemacht werden, uns zu Gott zu wenden, zu ihm zu beten. Und das führt dann eben oftmals eben auch dann zu einer ganz praktischen Rettung. Aber zuerst muss eine Demütigung kommen. Nicht immer, aber oft ist das der Anfang der eigentlichen Rettung. Bei Jona hat es dann nun gewirkt, dass er eben willig geworden ist. Und das ist der zweite Punkt. Jonas williges Gebet. Nun, wir sehen im Text, dass Jona zu Gott gebetet hat. Man erkennt das einerseits natürlich an Vers 2, wo es ganz deutlich gesagt wird, und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach. Aber dann auch während diesem Psalm von Jona eigentlich sehen wir immer wieder, wie er redet, wie er spricht. Zum Beispiel in Vers 3, das haben wir schon in dem Sinne gelesen, hat er gesagt, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn. Und das ist ja auch eine Form vom Beten, wenn man Leid klagt. Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn. Oder er hat dann auch in Vers 3 weiter gesagt, aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich. Also er hat wieder auch Worte gebraucht, zu Gott geschrien, hat damit zum Ausdruck gebracht, hier im Totenreich, bildlich gesprochen, bin ich hilflos, machtlos. Ich kann nicht diese verriegelte Tür selber wieder zurück durchschreiten. Er bekennt dadurch, Gott, ich brauche dich. Darum schreit er ja auch zu ihm. Oder dann sagt er auch in Vers 5 noch, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Also Jona hat wirklich auch gebetet, wie wir das ja alle auch hoffentlich tun in einer Notsituation. Und ich möchte noch etwas Kleines hervorheben, wie Jona das Gebet beginnt. Nämlich, was macht er? Er rief zu dem Herrn. Und wie endet das Gebet von Jona? Vers 10 am Schluss, die Rettung kommt von dem Herrn. Also auch hier sehen wir wieder einen Anfang und einen Schluss innerhalb des Gebetes und wie Gott am Anfang steht und Gott am Ende steht des Gebetes. Und das soll auch uns ermutigen, unsere Gebete so zu beginnen, zuerst auf Gott zu schauen, dann die Anliegen zu bringen und dann wieder auf Gott zu schauen. Und so werden auch unsere Herzen dann verändert. So wurde auch Jonas Herz ganz offensichtlich verändert. Und es ist schon eindrücklich, wenn wir Kapitel 1 und Kapitel 2 vergleichen, wie Jonas Herz verändert wurde von Gott. In Kapitel 1 hat Jona nie gebetet. Als der Sturm aufkam, floh er in die Schiffskammer hinab und hat nicht gebetet. Dann hat der Schiffskapitän ihn aufgefordert, bete doch zu deinem Gott, weil unsere Götter helfen nicht. Was hat Jona gemacht? Hat nicht gebetet. Und als das Los über Jona getroffen wurde oder geworfen wurde, hätte er ja Buße tun sollen und dann zu Gott endlich beten für die Situation, für die Schiffsleute, für sich selbst. Er hat nicht gebetet. Und auch als er dann über Bord geworfen werden sollte, auch da lesen wir nichts davon, dass Jona nun die letzte Chance vom Gebet noch ergriffen hätte. Aber plötzlich in Kapitel 2 sehen wir, wie Jona beginnt zu beten, sehr intensiv beginnt zu beten zu Gott. Und hier sehen wir, dass in diesen Momenten eigentlich eine Veränderung geschieht, wie Gott eben an ihm gewirkt hat durch das Mittel der Demütigung. Jonas Herz ist verändert geworden. In Kapitel 1 ist er noch von Gottes Angesicht weggeflohen. Und jetzt flieht er wieder, aber diesmal ins Gebet. Er flieht ins Gebet und kommt wieder vor Gott. Denn Jona sagt ja, dass er einerseits eben von den Augen Gottes verstoßen war, Vers 3. Und das ist deshalb auch so, weil in Kapitel 1 ja auch es ganz explizit heißt, dass Jona vom Angesicht Gottes floh, also auch von den Augen Gottes floh. Aber jetzt kehrt er eigentlich wieder zu Gott um, flieht im Gebet zu Gott und schaut sich wieder Gott an, wendet seinen Blick wieder auf Gott. Wir sehen das in den Versen 5 und 8 zum Beispiel, wie es eben dort heißt, ich bin von deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Und wer ist im Tempel? Natürlich Gott, also er will zu Gott auch schauen. Oder dann in Vers 8, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Er hat wieder über Gott nachgesonnen, über Gott nachgedacht, sich auf ihn ausgerichtet. Also er ist vor Gott geflohen, vor seinen Augen verstoßen gewesen, aber jetzt ist er wieder mit den Gebeten vor Gottes Angesicht, vor Gottes Augen. Und das soll auch uns ermutigen, liebe Geschwister, dass auch wir in einer Notsituation wirklich willig beten zu Gott und auch auf ihn schauen. Diese zwei Elemente, die Jona hier tut, beten und auf Gott schauen. Denn wir geraten alle immer wieder einmal in Drangsal. Und Psalm 88 hat auch gezeigt, wie wir uns oft in Notsituationen fühlen können. Wir haben oft das Gefühl, hilf- und machtlos zu sein. Manchmal haben wir das Gefühl, im tiefen Meer der Depression zu schwimmen und nicht herauszukommen. Oft haben wir das Gefühl, dass wir von den Wogen und Wellen der Sorgen untergehen oder dass die Wellen und Wogen der Sorgen über uns kommen, über uns hineinbrechen oder dass das Meergras der Sünde uns verschlingt oder eben festhält, umschlingt, gefangen hält und wir nicht da rauskommen. Wir kennen solche Situationen und können mit Jona in gewisser Weise vielleicht auch uns identifizieren. Und genau dann, wenn wir uns so fühlen, wenn du dich so fühlst, wenn es dir so geht in deiner Situation, dann bete willig zu Gott und blicke auf ihn und besonders auf Jesus Christus. Denn das beste Mittel in der Not, das beste Mittel in der Not ist auf Christus zu schauen, auf seine gewaltige Herrlichkeit, insbesondere auf die Herrlichkeit von Christus zu schauen. Dann werden oftmals die Sorgen und Probleme sehr klein und nebensächlich, wenn wir auf den herrlichen Christus schauen. Und wir können das einmal vergleichen im Kontrast zu Jona, nämlich, weil Jona ja auch ein gewisser Typus für Christus ist, in ein, zwei Dingen ein guter Typus, in vielen Dingen ein schlechter Typus, ein schlechter Kontrast oder Vergleich. Aber wir sehen nur schon in diesem Vergleich mit Jona, wie herrlich Christus ist. Christus war auch ein Prophet, er war der Prophet und er war der perfekte Prophet, der Prophet, wo einst schon von Mose vorausgesagt wurde. Christus hat den Auftrag Gottes perfekt ausgeführt, nicht wie Jona. Christus hat das Evangelium dargereicht, Christus ist ans Kreuz gegangen. Er hat all das gemacht, was der Vater wollte. Jona nicht, Jona flieht weg. Christus ist in der Not immer ins Gebet gegangen, wir sehen das in Gethsemane. Jona, ein Kapitel lang, einfach nur weggegangen, nicht ins Gebet gegangen. Christus wurde in allem versucht und hat jede Not durchgemacht, sodass er auch sich mit uns identifizieren kann, aber er hat nie gesündigt. Während Jona ständig sündigt, hat man das Gefühl. Und Christus wurde auch nicht wegen seiner eigenen Sünde vom Grab verschluckt, denn er hat nie gesündigt, nicht einen einzigen Moment lang, nicht einen leisesten Hauch von Sünde kam in ihm hoch. Aber Jona wurde wegen seiner Sünde verschluckt. Also wir sehen im Vergleich eigentlich schon von Jona und Christus, wie herrlich Christus ist. Und das sollen wir tun, wenn wir willig beten, besonders auch dann auf Christus schauen. Weg von uns, weg von der Notsituation. Das heißt nicht, dass wir die Notsituation einfach schönreden, überhaupt nicht, aber dass wir auf Christus schauen und für einen Moment lang auch in dem Frieden Christi sind, auf seine Herrlichkeit uns ausrichten. Und wenn wir das tun, willig beten, uns auf Christus ausrichten, auf seine Herrlichkeit, dann kommt auch die Rettung von dem Herrn. Denn das ist bei Jona geschehen. Er hat gebetet, sein Herz wurde verändert von Gott, er hat auf den Herrn geschaut und dann hat Gott auch ganz praktisch Rettung gegeben. Das sehen wir im dritten Punkt. Gott errettet Jona. Nun, dass das Gebet von Jona wirklich zu Gott gekommen ist und wirklich gehört wurde von Gott und erhört wurde, sehen wir dann eigentlich in Vers 8. Wie ich das schon mal einmal gelesen habe, er sagt, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und eben weil Gott im Tempel wohnt, ist das Gebet natürlich zu Gott gekommen, vor das Angesicht Gottes. Und mal ganz banal bemerkt hier, ist es eigentlich nicht erstaunlich, dass Gott dieses Gebet erhört? Mal ganz einfach, nüchtern gesagt, ist Jona in der Tiefe des Meeres, mehrere hundert Meter, im Ozean, in einem Fischbauch drin, wo es stockdunkel ist. Und wenn er schreit und betet, das hört niemand. Da kommt keine einzige Silbe, kein Laut an die Oberfläche. Das hört niemand und trotzdem hat Gott dieses Gebet gehört. Warum? Das wissen wir, Gott ist allgegenwärtig und Gott will auch im Geist angebetet werden. Wir beten im Geist zu Gott und Gott ist nahe. Er ist natürlich nicht an Raum gebunden, aber einfach sich einmal das Bild vorzustellen, wie Jona da im Fischbauch irgendwo ist. Auf menschliche Hoffnung kann er nicht hoffen, dass da irgendjemand oben am Meer, auf dem Schiff irgendwas hört und dann vielleicht einen Fisch irgendwie rausholt, wie auch immer man das machen will. Aber Gott hört das Gebet und das ist eine Ermutigung für uns, egal wie dunkel deine Situation ist, dein Leben ist, wie groß deine Not ist, wie weit du dich von Gott entfernt fühlst, er ist trotzdem gleich bei dir. In dir verspricht Gott sogar. Er wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Und so hat Gott eben das Gebet von Jona auch erhören können oder respektive hören können und hat es dann auch erhört. Und das soll uns ermutigen. Bei Jona hat die Rettung ganz konkret dann so ausgesehen, Vers 11, dass der Fisch eben den Jona wieder ans Land spie, auf das Geheiß von Gott hin. Also hätte Gott hier nicht den Fisch wieder berührt in dem Sinn, oder wie man das sagen will, hätte der Fisch vielleicht den Jona einfach für immer verschluckt und irgendwann verdaut, wenn das gegangen wäre. Aber Gott hat gewirkt, hat wieder eingegriffen, hat dem Fisch geboten, Jona ans Land zu speien. Denn auch die Tierwelt ist natürlich Gott unterworfen. Gott kann tun und machen, was er will. Und so ist dem Jona konkrete Rettung gekommen. Also nicht irgendeine billige Rettung, sondern Jona wurde wirklich richtig gerettet. Und ich denke, auch wenn das vielleicht nicht im Text steht, dass Jona möglicherweise wieder vielleicht am Strand von Israel angespült wurde. Weil Gott hat ja noch einen Plan mit Jona. Kapitel 3 beginnt dann wieder, dass Gott zum Jona spricht, mache dich auf, geh nach Ninive. Und es macht am meisten Sinn eigentlich, wenn Jona wieder in Israel angespült ist. Das einfach so als Gedanke, das steht nicht direkt im Text, aber Jona wollte weit weg. Und es kann wie sein, dass der Fisch ihn quasi wieder dort in Israel ausgespielt hat, damit er dann eben im Gehorsam nach Ninive gehen kann. Nun, Gott hat das Leben von Jona verschont. Gott hat dem Jona Rettung gebracht. In Vers 7 lesen wir davon: Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Als wäre eine Art Auferstehung geschehen mit Jona, bildlich gesprochen. Er war nicht wirklich tot, aber er ist wieder zum Leben gekommen. Er ist aus dem Grab des Fisches quasi herausgekommen, aus dem lebendigen Grab des Fisches heraufgeführt worden von Gott. Und das erinnert uns natürlich sofort an etwas anderes in der Geschichte, wie ich schon in Matthäus 12 kurz erwähnt habe, wie Christus selbst dieses Zeichen von Jona auf sich nimmt und sagt, auch der Menschensohn muss 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Grabes quasi sein oder muss eben verborgen werden. So ist das eben auch in der Auferstehung Christi dann geschehen. Christus ist aber wirklich gestorben und wirklich auferstanden, während bei Jona das mehr quasi so ein Empfinden ist, dass er wie im Totenreich war, dass er wie gestorben wäre, aber jetzt eben wieder das Leben hat, weil Gott ihn verschont hat, weil Gott ihm Rettung gebracht hat. Christus und seine Auferstehung ist ebenfalls etwas Herrliches oder etwas, wo wir die Herrlichkeit von Christus sehen, wo es sich auch lohnt, darüber nachzudenken. Wir wissen, Christus ist am 3. Tag von den Toten auferstanden, so hat sich auch Jona 2 erfüllt in dem Sinne. Aber Christus ist eben nicht im Grab geblieben. Der Tod konnte ihn nicht verschlingen für immer. Und Christus ist auch nicht verwest in diesem Grab, sondern eben aufgefahren, dann in den Himmel nach der Auferstehung und hat sich dort zur Rechten Gottes gesetzt und dann den Heiligen Geist ausgegossen. Und der Heilige Geist ist wie so ein Symbol, dass Rettung jetzt gekommen ist. Denn wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, sind wir nicht von Neuem geboren. Und wir sind keine Kinder Gottes. Also das Ausgießen des Geistes ist wie so das Bild, das Jona hier eben gebraucht. Die Rettung kommt von dem Herrn. Von Gott her kommt die Rettung. Er gibt den Heiligen Geist. Und ich denke, dass wir auch dankbar sein können, dass eben auch Gott unser Leben verschont hat. Dass Gott uns auch errettet hat. Denn wir alle waren gefangen in der Sünde von Natur aus, aber auch, weil wir selber Tag ein, Tag aus sündigen. Wir schwammen förmlich in dieser Sünde. Und in unserer verdorbenen Natur hatten wir sogar Freude daran. Das ist unser Zustand. Wir waren eigentlich wie Tote, wir waren eigentlich wie schon im Totenreich. Über uns ist der Tod deklariert. Wir sind geistlich tot, weil wir gegen Gott gesündigt haben. Aber Gott hat uns herausgerissen, Gott hat uns eine Rettung gegeben, indem er eben seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der ein perfekter Prophet war, der den Auftrag perfekt ausgeführt hat, der für dich und mich ans Kreuz gegangen ist und dort unsere Sünden und den Zorn, den wir hätten tragen sollen, auf sich genommen hat, damit wir eben nicht sterben müssen und ewig verloren gehen, sondern ewiges Leben erhalten, von Neuem geboren werden, auch eine Auferstehung innerlich erleben, aber dann auch am Ende der Zeit eine physische Auferstehung erhalten werden. Ähnlich, was Jona eigentlich so ein bisschen durchmacht, das haben ja auch wir in Christus durchgemacht. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Und wenn jemand hier ist und nicht an Christus glaubt, dann möchte ich auffordern, euch zurufen, ergreift diesen Christus. Er ist deine einzige Hoffnung, er ist die einzige Rettung, die Gott darreicht. Und vertraue auf ihn, glaube an ihn. Und so wird er dir den Heiligen Geist geben, auch als Zeugnis, dass du gerettet worden bist. Und so kannst du mit Gott versöhnt werden und ein Leben für ihn leben. Das also die drei Punkte. Die Rettung kommt von dem Herrn als Überschrift. Sie beginnt einerseits mit Gottes liebevoller Demütigung. Und diese Demütigung macht uns hoffentlich willig, dass wir beten und dann auf Gott schauen, auf seine Herrlichkeit, wodurch dann auch Gott uns oft auch praktische Hilfe zukommen lässt. Nun, was können wir noch für Anwendungen mitnehmen für unseren persönlichen Alltag, neben dem, was schon im Text selber herausgehoben wurde? Nun, zunächst einmal etwas ganz Grundsätzliches noch zum Thema Demütigung. In der Welt versteht man den Begriff eher negativ, also im Sinn von, ich erniedrige dich, ich bestrafe dich, ich lasse mich herab über dich. Aber im christlichen Jargon, Wortschatz, verstehen wir Demütigung eigentlich als etwas Positives. Denn die Intention der Demütigung durch Gott ist immer seine Liebe, ist seine Liebe. Und das Ziel der Demütigung ist nicht, dass wir eben fertig gemacht werden oder dass uns Gott zerbricht quasi, sondern dass wir in der Heiligung vorankommen, Christus ähnlicher werden. Also einfach, wenn man über diesen Begriff auch nachsinnt, Demütigung im biblischen Kontext etwas Gutes, wenn es von Gott herkommt, dann kommt es von seiner Liebe. In der Welt draußen versteht man den Begriff aber oft eben negativ. Dann zweiter Anwendungspunkt, verweile in den Psalmen. Verweile in den Psalmen, denn ich bin überzeugt, sie werden das Gebetsleben von dir und von mir, von uns nachhaltig auch verändern, dass wir plötzlich beginnen, so zu beten, wie die Psalmen beten oder die Psalmisten dort beten, wie auch Jona eigentlich im Gedankengut von Psalmen gebetet hat. Und wir können auch Christus hier uns als Beispiel nehmen, auch er hat die Psalmen rezitiert, gebetet, aufgenommen, zum Beispiel am Kreuz hat er Psalm 22 gesprochen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat in seiner Drangsal sich auf Gott ausgerichtet, willig gebetet, Psalm 22 zitiert, oder dann am Schluss Psalm 31, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Also verweilt oft in den Psalmen. Und eine praktische Hilfe ist, so machen es meine Frau und ich, dass wir vor dem Lichtlöschen am Abend einfach noch einen Psalm miteinander lesen, entweder lese ich oder meine Frau. Und in einem Jahr ist man zweimal durch die ganzen Psalmen durch. Und man bekommt Tag für Tag mehr und mehr so ein Gefühl auch, wie die Psalmen zu beten. Dann dritter Anwendungspunkt, denke viel über die Herrlichkeit von Christus nach. Vergleiche vielleicht mal ganz bewusst nochmal Jona mit Christus, und erkenne, wie herrlich und gewaltig Christus ist. Und darüber aus, was er auch getan hat für dich, das Werk von Christus. Sinne über seine Herrlichkeit nach und dann werden auch Notsituationen für einen Moment still und klein. Schaue in der Not auf Christi Herrlichkeit. Und insbesondere auch beim Abendmahl sehen wir etwas von dieser Herrlichkeit von Christus. Wie er für uns gestorben ist, wie er sein Blut gegeben hat, wie er sein Fleisch gegeben hat und das uns gezeigt wird im Brot und Wein und wir den herrlichen, auferstandenen Christus im Glauben so auch empfangen und er uns nährt. Im Abendmahl sehen wir etwas von dieser Herrlichkeit. Also sinne auch über diese Herrlichkeit nach. Und dann letzter Anwendungspunkt, gehe fischen. Gehe fischen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil auch wir gerettet wurden, weil die Rettung von dem Herrn auch uns gegeben wurde, wollen wir sie auch weitergeben. Wir wollen Christus ja nicht für uns behalten, die Rettung nur für uns zunehmen oder nur die Rettung für uns nehmen, sondern wir wollen das weitergehen. Wir wollen Ungläubige in den Gottesdienst einladen. Das ist ein Mittel zum Beispiel, wie wir fischen können, sie bringen, dass sie unter das Wort kommen, dass sie das Evangelium hören oder man erzählt das Evangelium direkt. Es gibt viele Wege quasi zu fischen, aber lasst uns fischen, weil Gott auch uns gerettet hat. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Großer und herrlicher Gott, wir loben und preisen dich, dass du uns gerettet hast. Und zwar indem du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast und wie er ein perfektes Leben geführt hat an unserer Stelle und auch am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde an unserer Stelle. Und wir danken, dass du auch diese Rettung, diese Erlösung von deinem Sohn in uns angewandt hast, sodass wir Vergebung der Sünden haben dürfen, gerechtfertigt sein dürfen und auch Kinder Gottes sein dürfen. Dafür loben wir dich. Aber Herr, du siehst auch, dass wir als Kinder Gottes in diesem Fleisch immer wieder auch in die Sünde fallen oder versucht werden, uns von dir abwenden in gewissen Punkten. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder auf dich schauen, immer wieder auch umkehren zu dir und dass du manchmal auch Demütigung gibst, Herr, oder Züchtigung, sodass wir ja manchmal auf die harte Art und Weise auch erkennen, wo wir falsche Wege gehen und dass wir so dann auch umkehren und wissen dürfen, dass das nur geschieht, weil du uns liebst und weil du willst, dass wir deinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden. Herr, wir loben und preisen dich und wir bitten im Namen vom Herrn Jesus Christus, dass wir mehr und mehr zu deiner Ehre verändert werden. Amen.